Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier sein darf. Genau, der Philipp hat es eh schon gesagt, Simon ist mein Name. Ich gehe normalerweise in die EFA-Gemeinde in Salzburg. Und ich war schon öfters hier, aber nicht im Gottesdienst. Also wir haben ja damals mit unserer Salzburger Jugend oftmals, mit der Traunreuter-Jugend oder den Fishermen, hieß es damals, glaube ich, eben immer wieder Aktionen zusammen gemacht. Und da war ich immer wieder da, auch durch die Bayern-Austria-Juvos und so weiter. Die Grammels oder andere, die kennen wir ja schon, die kenne ich schon seit meiner Geburt. Also von dem her ist eine sehr, sehr große Freude, dass ich und meine Verlobte, die Kathi, heute eben hier sein dürfen. Und ja, dass ich sogar den Gottesdienst eben mit Gottes Hilfe mitgestalten darf. Ich möchte heute über eines der zentralen Themen in der Bibel sprechen. Und ich fand es ganz witzig, weil dieses Wort, über das ich heute sprechen werde, ist heute schon sehr, sehr oft gefallen in den Liedern und auch in den Gebeten. Und das ist das Thema Hoffnung. Dazu müssen wir erstmal klären, Hoffnung, was ist das denn überhaupt? Generell, man kann, wenn man sich da noch vertiefen will, vielleicht nach der Predigt auch Römer 5 lesen. Ich möchte heute folgenden Leitvers aber nehmen aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 4. Den werde ich heute eh öfter auch lesen. Und da drin steht, also 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Danke, Herr, dass wir uns jetzt in dieser Stunde mit deinem Wort beschäftigen können. Danke, dass wir dein Wort haben und danke, dass ja, du im Mittelpunkt stehst, und bitte reinige auch unsere Herzen, wenn etwas zwischen uns und dir steht, Herr, dass du wirklich zu uns sprechen kannst, und hilf auch mir, das Wort doch richtig auszulegen. Amen. Wenn ich heute vom Wort Hoffnung spreche, dann beziehe ich mich nicht auf die Definition, welche oft in den akademischen Kreisen verwendet wird, also in den weltlichen Kreisen. Also wenn man einmal zum Beispiel ins Oxford-Wörterbuch reinschaut, wird Hoffnung definiert als ein Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird eine positive Erwartung. Das ist so die allgemeine Definition. Ich finde, dass diese Definition aber doch zumindest zu einem Teil sehr beschränkt ist, denn natürlich kann Optimismus Hoffnung fördern. In der Regel ist es aber kurzfristig und nicht auf Dauer. Denn wenn mir schlimme Dinge in meinem Leben widerfahren, Leid, echtes Leid, dann ist positives Denken, Optimismus, ein Klopfen auf die Schulter, keine Lösung und ganz sicherlich keine echte Hilfe. Deswegen möchte ich zu Beginn betonen, also Optimismus, das heißt die Kunst, alles, sei es noch so schlecht, irgendwie positiv zu deuten, ist nicht das Gleiche wie Hoffnung oder diese lebendige Hoffnung, von der Petrus hier spricht. Echte Hoffnung kann so stark sein, dass sie einem Menschen Lebenssinn gibt, eine Bedeutung, einen Zweck, auch dann oder vielleicht gerade dann, wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen. Hoffnung beschreibt etwas, was uns auf ein lohnenswertes Ziel hin motiviert. Ein Beispiel sind zum Beispiel auch, kann man auch ein säkulares Beispiel nehmen, Sportler, die haben irgendwie einen Traum von der deutschen Meisterschaft, vielleicht von Olympia oder was weiß ich. Und das motiviert ihren Alltag, weil das ihre Hoffnung, ihr Ziel ist. Und diese Hoffnung hat immer Auswirkungen. Ein Sportler, Training, Training, Training. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass viele Leute nicht verstehen, dass das Gegenteil von Freude oder von Glück, also das, was wir alle in unserem Leben eigentlich wollen, nicht Wut oder Traurigkeit ist, sondern das Gegenteil von Freude oder Glück ist Hoffnungslosigkeit. Das Gegenteil von Freude ist Hoffnungslosigkeit, das Gegenteil von einem erfüllten Leben ist ein hoffnungsloses Leben. Und wir wollen doch alle eigentlich ein Leben führen, das einen Sinn hat, ein erfülltes Leben. Ich habe mal ein Buch über dieses Thema gelesen, und es ist ein sehr bekannter Autor, Mark Manson, Und er beschreibt Hoffnungslosigkeit als die Wurzel von Angst, geistigen Erkrankungen, Süchten und Depressionen. Wohlgemerkt, es ist kein christliches Buch. Und deswegen fand ich das sehr interessant, diese Beobachtung. Das heißt, wir sehen, wie wichtig Hoffnung für uns Menschen ist. Und das führt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt, und ich habe das genannt, das Paradoxon des Fortschritts, eine Krise der Hoffnung. Wir leben heute in einer sehr interessanten Zeit. Wenn wir es objektiv betrachten, ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit, in der wir gerade leben, materiell gesehen, trotz der wirtschaftlichen Lage, Inflation, Krieg in der Ukraine und so weiter. Weil wenn wir auf die Lebensumstände schauen, dann geht es uns heute trotzdem noch besser als in der ganzen Geschichte jemals. Oder vielleicht 2019, ja, vor Covid. Aber genau, hier vielleicht mal ein paar interessante Fakten für euch. Die Leute sind heute gebildeter als jemals zuvor. Es gab noch nie so wenig Analphabeten weltweit wie heute. Gewalt hat in den letzten Jahrzehnten stetig abgenommen. Rassismus, Sexismus, Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen sind seit dem statistischen Erfassungspunkt so tief oder sind so niedrig wie noch nie zuvor. Wir als Bürger haben in Europa so viele Rechte wie nie zuvor. Der halbe Planet hat Zugang zu Internet. Extreme Armut ist weltweit gesehen am tiefsten Punkt seit Beginn der Aufzeichnungen. Kriege haben kleinere Ausmaße und finden weitaus weniger häufig statt. Man könnte es auch so formulieren, ja, niemals gab es mehr Frieden als heute. Und die Kindersterblichkeit ist so klein wie noch nie. Menschen leben wesentlich länger. Allein in Japan zum Beispiel werden seit 10 Jahren mehr Erwachsenenwindeln verkauft wie Babywindeln. Und wir haben enorme Fortschritte in der Medizin. Trotzdem, wenn wir in die Medien schauen, in die Nachrichten, dann scheint die Welt gleichzeitig irgendwie komplett vor die Hunde zu gehen. Sowohl moralisch als auch materiell. Krieg, Terror, Pandemie, Klimakrise, Inflation, Rezession, Migration. Und irgendwie merken wir, ich habe es auch in meiner Verwandtschaft bemerkt, dass sich irgendwie eine irrationale Angst und eine komplette Hoffnungslosigkeit über uns, also die wir Teil der entwickelten, der reichen Welt sind, ausbreitet. Weil, und das müssen wir genauso betrachten, wenn es auch gleich sehr viele positive Fakten gibt, es gibt auch sehr, sehr viele negative Fakten. Es gibt immer mehr Leute mit Depressionen und Angstzuständen. Seit den letzten 80 Jahren sind die Zahlen da massiv steigend. Und es gibt nicht immer nur mehr Leute mit Depressionen, sondern sie bekommen diese Depressionen wesentlich früher, also schon im Kindes- und Jugendalter. Seit 1995 haben Männer und Frauen ein geringeres Maß an Zufriedenheit und Erfüllung. Einsamkeit und soziale Isolation nehmen zu, und das war schon vor Covid so. Niemals gab es weltweit mehr Drogentote wie heute. Und, das fand ich am spannendsten, laut dem Suizidbericht Österreich aus dem Jahr 2020 ist Suizid in Österreich sowohl bei Männern als auch bei Frauen bis zum 50. Lebensjahr eine der häufigsten Todesursachen. Und was noch erschreckender ist, in der Altersgruppe 15 bis 24 ist es sogar die zweithäufigste. Wie passt das jetzt zusammen? Also einerseits diese positiven Entwicklungen und einmal diese negativen Entwicklungen. Autoren wie Steven Pinker und Hans Rosling haben die These aufgestellt, dass die Menschen in den westlichen Ländern aufhören sollten, so pessimistisch zu sein, weil der Entwicklungstrend ja immer nach oben gehen sollte und die Zukunft, also die Dinge in der Zukunft ja eigentlich besser werden sollten. Und beide Autoren haben auch dementsprechend sehr bekannte Bücher geschrieben und sie argumentieren mit dem Fortschritt. Ja, dass das uns eigentlich motivieren sollte, positiv in die Zukunft zu schauen und weniger deprimiert zu sein, pessimistisch, wie auch immer. Und in dieser einen Sache haben diese Autoren auch recht. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die Dinge früher deutlich schlechter waren. Ja, und dass es uns eigentlich objektiv gar nicht so schlecht geht. Das Problem daran ist nur, das ändert einfach gar nichts an den Problemen, die wir, also ich und du, heute haben. Ich fasse nochmal zusammen. Wir leben heute in einer der sichersten und aufblühendsten Gesellschaften, die jemals existiert haben. Und trotzdem fühlt sich die Welt und vielleicht auch wir ziemlich hoffnungslos. Je besser sich die Dinge und Lebensumstände entwickeln, umso verzweifelter werden die Menschen. Und das ist das Paradoxon des Fortschritts. Ich zitiere aus einem Buch, und vielleicht kann man es mit folgendem Satz zusammenfassen. Je wohlhabender und sicherer der Platz ist, an dem du lebst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Selbstmord begehen wirst. Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass der Fortschritt der letzten Jahrzehnte, nennen wir mal ab 45, sehr, sehr immens war. Das Problem ist nur, das sind Statistiken von der Vergangenheit und nicht von der Zukunft. Und genau dort liegt der Kern der Hoffnung, in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Hoffnung beruht nämlich nicht auf Statistiken. Hoffnung wird nicht von Problemen beeinflusst, die bereits gelöst wurden, sondern Hoffnung spielt bei Problemen eine Rolle, die es noch zu lösen gilt. Und je besser die Welt um uns herum wird, je besser mein Leben, umso besser dein Leben wird, umso mehr haben wir zu verlieren. Und je mehr wir zu verlieren haben, umso weniger haben wir, auf das wir wirklich hoffen können. Jetzt denkt ihr vielleicht, jetzt ist das Wetter schon so schlecht heute, gell? Und jetzt auch noch so eine zahre Predigt. Nein, es wird positiver. Und das führt mich nämlich jetzt zum dritten Punkt, nämlich Christus, unsere Hoffnung. Es war mir nur wichtig, das ein bisschen aufzubauen, um klarzumachen, dass die Welt sich in einer Krise der Hoffnung befindet und dass auch wir als Christen sehr wohl oft Probleme mit diesem Begriff Hoffnung haben. Ja, der ist halt auch sehr, sehr oft vorgekommen. Und auch wir als Christen müssen uns einfach daran erinnern, dass wir eine Hoffnung haben, die unser tägliches Leben, ja, unseren Lebensinhalt bestimmt oder zumindest bestimmen sollte. Das wäre das Ziel. Wir müssen uns also an die Hoffnung erinnern, die wir haben, und das ist eine Hoffnung, die wir uns nicht irgendwie selber holen können durch irgendwelche psychologischen Bücher oder irgendwelche, Morning Routines, sondern die nur Gott uns schenken kann. Wichtig ist, dass wir mal wissen, jeder Mensch, egal ob alt oder jung, hofft. Hoffnung ist ein Zeichen der Unvollkommenheit des menschlichen Lebens, und wo es nichts mehr zu hoffen gibt, da ist entweder der Tod oder da ist die Vollendung. Echte Hoffnung tröstet, echte Hoffnung verbannt Furcht. Und was sehr, sehr wichtig ist, deswegen möchte ich das ganz zu Beginn gleich erwähnen, die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist zuallererst mal überweltlich. Also sie bezieht sich nicht auf unsere weltlichen Dinge, sondern sie ist auf etwas Unsichtbares gerichtet. Da lesen wir mal die Stelle aus Römer 8, 24 bis Vers 25. Das ist da ganz zentral, wo das nochmal deutlich wird. Römer 8, 24 bis 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Und auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Das heißt, Hoffnung hängt erstmal mit der Errettung unserer Seelen zusammen. Und echte Hoffnung ist auch ein Kennzeichen eines jeden Christen. Wir gehen noch einmal auf den Leitvers, den ich vorhin vorgelesen habe, also 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also da allein steckt ja so viel drin in diesem Vers. Diese Barmherzigkeit Gottes, ist es nicht, weil wir es wert sind, gerettet zu werden, sondern es ist Gottes Barmherzigkeit, weil an uns ist eigentlich nichts Liebenswertes dran. Und er hat uns eben wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung. Das ist ganz zentral für unser Glaubensleben. Und auch nochmal, die Auferstehung Jesu Christi wird betont, weil ohne die Auferstehung hätten wir nicht diese lebendige Hoffnung. Und genau das ist es, was uns von den Leuten unterscheidet, die nicht errettet sind, die nicht an Gott glauben. Und deswegen nehmen auch viele Leute am christlichen Glauben Anstoß, weil es uns eben doch sehr klar unterscheidet. Wir lesen mal 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Da wird es sehr drastisch beschrieben, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das heißt, die Welt, die hat keine Hoffnung, die hat keine echte Hoffnung. Und immer mehr, gerade bei jungen Leuten, In meiner Studienzeit habe ich das sehr, sehr oft erlebt, hat man dieses Narrativ, wenn es dann mal irgendwie, keine Ahnung, sitzt in so einem WG-Abend, da wird geredet, ja, was ist der Sinn des Lebens, ja, dann sind alle so nihilistisch und sagen, ja, es gibt halt einfach keinen Sinn. Weil die haben keine Hoffnung. Das ist Fakt. Und das heißt aber auch für uns Christen, dass diese Hoffnung, die wir eben haben, dass es nichts Selbstverständliches ist. Ja, wir gewöhnen uns da so schnell dran. Ein glaubender Mensch ist immer zugleich ein hoffender Mensch. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das finde ich einen ganz einen zentralen Vers, dass es hier drin steht. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen. Das heißt, Glaube ist nichts, was irgendwo im luftleeren Raum passiert, sondern es ist wirklich etwas Reales. Und natürlich muss uns diesen Glauben Gott schenken. Aber natürlich, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich Zeit mit Gott verbringe, und deswegen sind wir auch heute alle hier da, desto stärker wird dieser Glaube werden. Und deswegen, wenn wir eben uns mit dem Thema Hoffnung beschäftigen, müssen wir uns einmal eben auf die Errettung eben konzentrieren und auf die, ich nenne es mal, die Vollendung des Heilsplans. Das ist so christliches Jargon. Aber das steht eben nochmal drin, eben diese Ewigkeit. Deswegen nochmal dieser Leitvers aus 1. Petrus 1, wo es eben in Vers 4 steht. Also er hat uns eben wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das heißt, wir werden nicht nur so mit Haut und Haaren gerettet. Ja, du bist gerade so in den Himmel, so wie es in diesen ganzen Witzen immer heißt, so ja, Petrus, lass mich in den Himmel. Und dann ja, vielleicht schaffen wir es oder nicht. Nein, wir kommen schon mal rein, klar, wir haben das ewige Leben. Aber wir bekommen auch noch on top was dazu. Ein unvergängliches und unverweltliches und unbeflecktes Erbteil in den Himmeln. Und darauf bin ich schon sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Und jetzt wird es noch besser, wenn wir in Titus 1, Vers 2 reinschauen. Ganz ein spannender Vers. Titus 1, Vers 2. In der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und das ist für mich ganz zentral. Wir dürfen uns des ewigen Lebens sicher sein. Das unterscheidet uns von jeder anderen Glaubensrichtung, von jeder anderen Konfession, von jeder anderen Weltanschauung oder was weiß ich. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Ich bin ja in Salzburg aufgewachsen und Salzburg ist ja übersät mit Kirchen. Und die größte Kirche ist ja der Salzburger Dom. Schönes Gebäude. Ich empfehle euch da mal gerne reinzugehen. Und dann geht es mal nach ganz vorne und dort sind die sogenannten Bischofsgräber in der Kirche. Ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt fanden, dass das der geeignete Platz dafür ist, aber jedenfalls sind da die Gräber dieser Bischöfe. Und die Bischöfe, das waren eigentlich die Leute, die ja die Glaubenden angeführt haben. Das waren die Höchsten, ja, die das höchste Grad an Heiligkeit erreicht haben. Oftmals wurden die heilig gesprochen, da drin sind sogar Reliquien, also Knochen von denen, ja, die man dann irgendwie verehrt und anbetet sogar. Ist total absurd. Das heißt, das sind die Höchsten in diesem Glauben des Katholizismus und da würde man sagen, das sind irgendwie die Glaubensvorbilder. Wenn man jetzt diese Gräber anschaut und ich weiß, ich bin ja als kleiner Junge davor gestanden, habe mir das angeschaut und da seht ihr Totenköpfe und Fledermausflügel. So eine gekreuzte Hacke und so eine Schaufel, also Zeichen des Totengräbers. Das ist alles total düster und das ist eigentlich total makaber und das Komische ist, es fällt einem eigentlich erst auf, wenn man da wirklich genau hinschaut. Und es ist aber überall. Das heißt, die haben keine Hoffnung auf eine Auferstehung. Und wenn jetzt diese Leute, die in diesem Bereich die Vorbilder waren, wenn die schon keine Hoffnung haben, naja, wie soll denn ich als Normalgläubiger da irgendwie eine Hoffnung haben, wenn ich jetzt da in die Kirche gehe? Das ist total tot. Und es ist so tragisch. Ich habe neulich mit einem Mädel geredet, einer Studentin, und die ist Ministrantin, geht immer noch da zur Kirche und alles Mögliche und ist da total involviert. Und da habe ich sie gefragt, ob sie denn eine Bibel hat. Sagt sie, nein. Sie hat noch nie in der Bibel gelesen. Die machen das auch dort nicht. Also die haben keine Ahnung und das finde ich einfach verrückt, weil in der Bibel steht so viel davon drin, von dieser lebendigen Hoffnung oder jetzt wie auch in Titus, dass wir uns des ewigen Lebens sicher sein dürfen und so viele Leute wissen das nicht. Und keine Ahnung davon. Für uns ist das etwas unglaublich Schönes. Und das waren jetzt mal so ein bisschen die Grundlagen zum Thema Hoffnung. Jetzt müssen wir uns natürlich auch fragen, naja, was macht es mit unserem Leben hier und jetzt? Was macht es mit unserem Leben auf der Erde? Und das führt mich zum nächsten Punkt, und das sind die Auswirkungen der Hoffnung. Wir alle glauben an Gott. Wir alle glauben an den einen Gott. Wir alle glauben an den größten Gott. Und Gott ist allmächtig, ist auch eine seiner Eigenschaften. Ich finde, das ist eins der Sachen, die im Alten Testament einfach so wunderbar herausstechen, dass Gott einfach allmächtig ist. Gott steht also über allem und er meint es auch noch gut mit uns. Das ist oft schwierig zu schlucken, weil wir das oft nicht ganz verstehen, weil er uns eben liebt. Und wir glauben, dass Gott in allem Geschehen Recht behält. Eine Person, die in seinem Leben viel Leid erlebt hat, die ein schwieriges Los hatte, das war der Jeremia. Und deswegen steht einer der zentralsten Bibelstellen über die Hoffnungen lustigerweise auch im Jeremia, nämlich in Jeremia 29, Vers 11. Und das ist sehr wichtig, dass wir das wirklich für uns annehmen. Egal, wie es uns geht, Jeremia 29, 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Es ist nicht sehr spannend, dass Gott es zu einem Menschen sagt, der es nicht leicht hatte. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das heißt, echte Hoffnung gibt uns der Herr. Echte Hoffnung machen wir oder können wir nicht erschaffen, indem wir uns Ziele setzen oder indem wir uns in irgendwas reinsteigern oder irgendwelchen Gurus folgen, sondern echte Hoffnung kann uns nur Gott selbst geben. Und wohlgemerkt, das sagt Gott hier über sich selbst. Das heißt, es ist ein Versprechen, an dem wir uns auch festhalten dürfen. Der wichtigste Teil unseres Lebens ist nicht auf dieser Erde, der wichtigste Teil unseres Lebens wird in der Ewigkeit stattfinden. Und dieses Wissen, dass wir erstens eben einen allmächtigen Gott haben und dass dieser Gott uns auch noch liebt und unser Bestes will und einen Plan für unser Leben hat, das gibt uns im Alltag Hoffnung und Freude. Und diese Hoffnung wird hoffentlich auch dann nicht zuschanden werden, wenn alles so aussieht, als ob dein Leben gerade irgendwie dem blinden Zufall überlassen scheint und als ob alles gerade irgendwie nicht so ganz funktioniert. Dann dürfen wir trotzdem wissen, dass Gott das Beste für uns will und dass er die Macht über allem hat. Was aber total wichtig ist, Hoffnung darf in unserem Leben nicht nur so eine vage Vorstellung bleiben. Und das sehe ich aber schon immer wieder, so gerade bei Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin. Weil wenn das so bleibt, dann ist es nichts, was das Leben wirklich verändert oder bestimmt. Wenn Hoffnung in meinem Leben nur diese vage Vorstellung ist, ja, ich bin zwar irgendwo errettet, ja, und ich komme in den Himmel, aber das macht irgendwie nichts mit mir, dann hat es keine Kraft, dann hat es irgendwie keine Auswirkungen auf mein Leben und dann ist irgendwas im Glaubensleben wahrscheinlich falsch. Denn Hoffnung ist unfassbar zentral. Das betont auch nochmal die sehr bekannte Stelle in 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir denken oft, der Glaube ist einfach nur Glaube. Das ist das Wichtigste. Aber das ist hier auf einer Ebene fast gestellt. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist mir erst bei der Vorbereitung so richtig aufgefallen, weil man liest ja oft ein bisschen darüber und dann betont man oft den Liebeaspekt. Aber dass es hier eben so auf einer Ebene gestellt wird. Nun bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Und jetzt sage ich mal was, also wenn du mit Jesus dein Leben lebst, dann wird Hoffnung in deinem Leben immer eine Rolle spielen. Es ist also eine Konstante im Leben mit Jesus. Und für unseren Alltag sehr entscheidend, ich finde immer den König David sehr, sehr gut, weil ich mich einfach gut mit dem identifizieren kann in manchen Punkten. Und wenn wir zum Beispiel mal in den Psalm reinschauen, Psalm 25, Vers 5, da sehen wir das, dass das auch in Davids Leben eine Konstante war. Da steht drin, Psalm 25, Vers 5, leite mich nach deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich hoffe ich auf dich. Das heißt, er hat das täglich gebraucht, jeden Tag. Und Wenn es bei David so war und der hat ja auch wirklich viel Schweres erlebt, dann glaube ich, brauchen wir das auch. Wenn du dein Leben mit Jesus lebst, dann lebst du dein Leben im Vertrauen zu unserem Vater im Himmel. Und wie ein Kind brauchen wir unseren Vater im Himmel. Vielleicht vergleicht, ja, nimmt Jesus auch deswegen so oft Vergleiche mit Kindern einfach her. Und wir brauchen Gott mehr, als wir es oft denken. Das heißt, von dem Tag an, wo ich mich bekehre, wo ich umkehre von meinen alten Wegen und meine Hoffnung auf Gott setze, bis zum Tag meines Todes will ich meine Hoffnung auf Gott setzen. Das heißt, ich setze meine Hoffnung nicht auf mich, auf mein Können, auf meine Familie, meine Fähigkeiten, meine Resilienz, ja, mein Geld oder meinen Positivismus oder sonst auf irgendwas, sondern ich setze mein Vertrauen auf Gott. Und ich habe gerade gesagt, Hoffnung ist in deinem Leben eine Konstante hoffentlich. Jetzt sage ich aber noch was, diese Hoffnung bleibt hoffentlich nicht konstant, sondern ich glaube, wenn wir mit Gott leben, dann nimmt diese Hoffnung zu. Das ist einfach, das ist unweigerlich der Fall. Und da finde ich die Stelle nämlich super cool aus Römer 15, Vers 13. Und das hat mich richtig gecatcht, wie ich das gelesen habe. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber, da stellt sich Gott schon so vor, da geht schon mal los. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese es nochmal vor. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Das heißt, Gott gibt uns schon mal alle Freude und Frieden im Glauben. Unabhängig davon, ob es mir jetzt gerade gut oder schlecht geht, Gott gibt mir Freude. Und jetzt das oder damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Das fand ich ultra krass. Ich habe mich selber auch gefragt, hey, sag mal, wenn ich jetzt zurückdenke, 5 Jahre, war meine Hoffnung ja schwächer, dann müsste jetzt eigentlich stärker sein. Oder ist sie gleich geblieben, weil das wäre eigentlich kein gutes Zeichen. Dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, was da eben noch steht, durch, nicht durch euer bestätiges Bibellesen oder euer Besuchen der Veranstaltungen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das finde ich einfach Wahnsinn. Also ein Vorbild für mich ist da aus unserer Gemeinde, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der Immanuel. Wer den Immanuel aus unserer Gemeinde kennt, der ist schon in der Rente. Und der, es ist so der Mensch, wenn ich, also der mir in den Kopf schießt, wenn ich an einen erfüllten Christen denke. Der hat so eine Energie, der hat so eine Power und der ist unter anderem bei den Gideons, das heißt, der verteilt Bücher überall und so weiter. Also Bibel meine ich, das Buch. Und immer wenn er was am Gottesdienst sagt, also vortragmäßig oder bei so Zeugnisteilen, dann sagt er immer so, und der Herr kommt wieder und geht. Also er ist wirklich, der ist einfach so begeistert und ergriffen davon, das steckt einen unweigerlich irgendwie an. Und das ist, solche Leute braucht man einfach in den Gemeinden, weil es uns einfach irgendwie ein Vorbild auch ist. Und jetzt sagst du vielleicht, naja Simon, das ist ja schön und im Prinzip finde ich das auch super und ich finde auch die Bibelstellen schön, die du gerade da vorgelesen hast. Aber in meinem Leben spüre ich das irgendwie aktuell so überhaupt nicht. Diese Hoffnung auf die Ewigkeit, keine Ahnung. Und vielleicht gehst du auch gerade durch eine schwierige Zeit und ich glaube, wir alle erleben Zeiten in unserem Leben, wo wir uns mit dem Thema gerade irgendwie schwer tun. Wenn wir das irgendwie kognitiv irgendwie wissen, aber das irgendwie nicht so ganz anwenden können in unserem alltäglichen Leben. Und ich möchte da jetzt auch gar keinen irgendwie Rat mitgeben oder irgendeine Strategie, sondern ich würde da einfach ganz gern Gottes Wort sprechen lassen. Wir lesen mal Klagelieder 3, Vers 24. Klagelieder 3, Vers 24 ist auch eins der, ich sage mal, der ein bisschen traurigeren Bücher in der Bibel, wie der Name schon verrät. Da steht drin, Klagelieder 3, 24, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Das heißt, gerade in schwierigen Zeiten will ich meine Hoffnung auf Gott setzen. Und deswegen, das finden wir, ist ein wiederkehrendes Motiv. Auch in den Psalmen geht es oft los, ich will den Herrn loben. Ich will dem Herrn danken. Jemand, der das auch persönlich gelebt und vorgelebt hat, ist auch der Paulus. Römer 8, Vers 18, sehr bekannte Bibelstelle, schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und Paulus hat sehr viel Leid erlebt Ich meine, wer kann es von sich schon sagen, ja, ich wurde da mal gesteinigt oder ins Gefängnis gesperrt oder gefoltert, wie auch immer, Schiffbruch erlitten. Und trotzdem sagt der wirklich alles aufgegeben hat, seinen Ruf, seinen Rang, seine gesellschaftliche Stellung, seinen Reichtum, um die Gemeinde zu bauen. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns offenbar werden soll. Und Paulus hat gesagt, mir sind Dinge offenbart worden, die euch nicht offenbar worden sind. Das heißt, Paulus hatte diese immense Hoffnung auf die Herrlichkeit und er wusste, was kommt. Und deswegen hat er diesen Dienst so tun können, wie er ihn getan hat. Nicht, weil er einfach ein unfassbar tüchtiger Mensch war und weil er irgendwie ein geringeres Schmerzempfinden hatte. Sondern wie oft schreibt er, dass er weint über irgendwelche Zustände oder dass er jetzt aus dem Gefängnis irgendwelche Briefe schreiben muss. Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und, das gehört auch dazu, wenn du willst, dass diese lebendige Hoffnung dein Leben mehr und mehr bestimmt, dann, und das ist ein bisschen so die harte Wahrheit, dann musst du auch den Weg der Heiligung gehen. 1. Johannes 3, Vers 3. Es steht wirklich, ich finde es manchmal echt verwunderlich, wie klar die Bibel doch spricht zu uns. 1. Johannes 3, Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Das heißt, ein Leben mit Jesus und ein Leben in Sünde können nicht gemeinsam existieren auf Dauer. Wenn ich weiß, ich habe da gewisse Teile in meinem Leben und jeder hat mit irgendeiner Sache, zumindest einer Sache, Probleme in seinem Leben. Jeder Mensch. Aber wenn ich darin lebe oder darin verbleibe oder aufgebe, dagegen zu kämpfen, dann kann diese Hoffnung mich gar nicht weiter erfüllen, weil ich den Heiligen Geist natürlich kontinuierlich betrübe und das bremst mein Glaubensleben aus. Und das ist hier gemeint mit, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener, also Gott oder Jesus, rein ist. Gott ist 100% rein. Ein Leben mit Jesus und ein Leben in Sünde können nicht gemeinsam existieren. Es gibt da keine Koexistenz oder irgendeine gemeinsame Schnittmenge. Ja, Yin und Yang. Lesen wir nicht in der Bibel. Und vielmehr sollen wir die Sünde verbannen und Jesus immer ähnlicher werden. Das Problem ist halt unser Herz, weil unser Herz ist einfach sündig und widerstrebt dem. Und deswegen müssen wir aus der Vergebung leben. Und dann heißt es eben sofort umzukehren, wenn wir merken, dass wir auf einem falschen Weg sind oder dass wir gesündigt haben, weil Jesus will uns ja vergeben. Wir haben vorhin gelesen, dass er ein barmherziger Gott ist. Das heißt, wenn ich will, dass die Hoffnung in meinem Leben stärker wird, dann gehört das auch dazu, dass ich mich eben selber auch immer wieder reinige und immer wieder umkehre und mein Leben immer wieder mal auf den Prüfstand stelle, weil wir uns alle irgendwo mal verrennen oder schlechte Entscheidungen treffen. Genau, das heißt, wir dürfen den Heiligen Geist nicht betrüben und was natürlich auch sehr hilft, und deswegen ist es ja auch diese kontinuierliche Empfehlung in der Bibel, ist die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ja, deswegen sind wir heute hier. Und natürlich auch in irgendeiner Art und Weise will ich, wenn Gott mich ja wirklich erfüllt, dann will ich ja auch Gott in irgendeiner Weise dienen, wie auch immer deine Gaben und deine geistlichen Gaben auch aussehen. Gut. Das heißt, wir wurden jetzt immer positiver, wir haben schlimm angefangen, dann sind sie immer positiver geworden und das Beste soll man sich immer zum Schluss aufheben und da sind wir jetzt angekommen. Okay, wir haben jetzt ja viel über Hoffnung geredet, eins haben wir noch ausgelassen und zwar, auf was hoffen wir Christen denn eigentlich am meisten? Eine Publikumsfrage. Okay, ja. Die Wiederkunft. Die Wiederkunft Christi. Und da schauen wir mal rein ins Buch der Offenbarung, weil das für uns einfach, ja, das vergessen wir oft irgendwie, gell? Also ich kenne das von mir, es gibt ganze Tage, da denke ich da überhaupt nicht dran, dass Jesus irgendwie jede Sekunde wiederkommen könnte. Offenbarung 22, die Verse 10b bis 13, letztes Kapitel in der Bibel, leicht zu finden. Und da steht drin, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht und der Unreine verunreinige sich noch und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich noch. Aha, da haben wir es wieder. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. So das letzte Kapitel von der Bibel, also ich kriege da immer Gänsehaut, wenn ich das lese. Ich habe als Kind, wie ich selber die erste Bibel bekommen habe, habe ich dann auch erstmal das letzte Kapitel gelesen. Ich habe generell viel gelesen, früher dann immer die letzten Seiten gelesen zuerst, um sich selber ein bisschen zu spoilern. Und da steht schon sehr viel drin, auch in diesem allerletzten Kapitel. Und ich finde das eben schon sehr ergreifend, dass Jesus bald kommt. Und natürlich haben wir da alle unsere Probleme mit diesem Begriff. Weil was heißt denn bald? Das ist geschrieben worden ungefähr 70 nach Christus, ein paar Jahre davor. Jetzt haben wir 2000 Jahre später, gell, was heißt bald? Für uns ist das sehr schwierig zu verstehen, weil wir haben halt nur diese, ich sage mal, 80 Jahre Lebensspanne und bald heißt für uns meistens ja nächstes Weihnachten. Aber man muss natürlich auch sagen, mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir diesem Tag einen Tag näher. Jesus sagt auf der einen Seite, ja, ihr wisst nicht Tag noch Stunde, wann das passieren wird. Andererseits lesen wir in Offenbarung, dass wir es lesen sollen. Also selig ist der, der diese Worte liest und sie bewahrt. Auch schwierig einzuordnen. Ist aber gar nicht so wichtig, weil wichtig ist, Jesus kommt immer bälder, hat mir neulich jemand gesagt. Und das ist dann eigentlich für uns der beste Tag. Ich meine, wir als Christen haben jetzt auch viel Kritik irgendwie ab und zu, kriegen wir das ab oder Leute verstehen es nicht. Ja, als wir uns verlobt haben, dann war es erstmal so das ganze Problem, also Kathis Familie, das sind halt die meisten, wie auch ja, aus meiner Verwandtschaft, einfach nicht gläubig. Und dann war erstmal dieses Sektenthema im Raum gestanden. Ja, das ist natürlich sehr angenehm, wenn du dann bei einer versammelten Mannschaft gefragt wirst, ja, ist da eine Sekte? Unangenehm. Aber gut, da muss man durch. Und das finde ich eben so schön, dieser Tag, an dem Jesus dann wiederkommt, das wird nicht so ein Tag sein wie, ja, wie damals, ja, in der Krippe als Kind, sondern in Macht und Herrlichkeit. Das heißt, da werden alle Leute sehen, ja, das war richtig, es gibt einen Gott und der Gott ist allmächtig und das hat gestimmt, was die Christen geredet haben. Und es steht in der Bibel, es wird sich eines Tages jedes Knie vor Christus beugen. Und das heißt, für uns wird es ein sehr, sehr schöner Tag sein, wenn Christus wiederkommt. Und das ist nämlich der Tag, an dem wir das sehen, woran wir uns eigentlich immer festgehalten haben, unser Leben lang. Wie lang auch das gehen soll. Und deswegen, wir lesen noch ein paar Verse weiter, Offenbarung 22, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm Herr Jesus. Das heißt, es ist ein Versprechen, wieder mal, was Jesus uns gibt. Und wichtig, einfach nur mal als kleine Erinnerung, alle Verheißungen der Bibel haben sich bis jetzt entweder erfüllt oder manche stehen noch aus. Wir haben aber noch keine Verheißung, die irgendwie falsch war. Das ist ziemlich krass. Und naja, wir sind ja doch auch irgendwie Menschen, gern warten, das fällt uns schwer. Zumindest mir geht es so. Und nur allzu schnell schauen wir eben auf unsere irdischen Probleme und all das, was uns so im Alltag beschäftigt. Unseren Job, familiäre Probleme, keine Ahnung. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht wirklich schlecht darüber fühlen, weil Gott hat uns ja in diese Welt gestellt. Gell? Und wir müssen uns ja irgendwie um unsere Sachen kümmern. Wir sind nicht von der Welt, aber Gott hat uns in die Welt gestellt. Das heißt, natürlich müssen wir irgendwie arbeiten gehen und sollen uns um die Familie kümmern, sollen unsere Dienste gut machen und so weiter. Und es ist halt aber auch deswegen auch nicht ganz einfach, in dieser ständigen Erwartungshaltung zu leben. Und deswegen auch wieder Paulus das Vorbild, nochmal in Versus Römer 8, Vers 25. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Also brauchen wir einfach Geduld. Und da tun wir uns einfach manchmal schwer. Aber wenn uns das mangelt, dann sollen wir darüber beten, weil Gott sagt ja, oder Jesus sagt ja ganz, ganz krass, ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Schließen möchte ich mit dem Vers aus Hebräer 10, Vers 23. Hebräer 10, Vers 23, da steht drin, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, also wieder eine ganz klare Aufforderung, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Gott ist treu, wieder eine seiner zentralen Eigenschaften. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, egal wie schwierig das ist oder egal wie sehr ich das gerade fühle, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Gott ist treu, das ist eine seiner zentralen Eigenschaften und ich hoffe, dass wir heute oder generell alles sagen können, in Christus allein liegt meine Hoffnung, liegt mein Lebenssinn, egal wie die Umstände sind. Oder wie es in dem alten englischen Lied heißt, so alt ist es glaube ich gar nicht, in Christ alone my hope is found.
Amen.